Hey zusammen, bevor es losgeht, eine kurze Info. Auf meinem Instagram-Kanal Simon Lohmeier findet ihr die Bilder zu den einzelnen Geschichten auf der Weltreise. Den Link zu meinem Account findet ihr in den Shownotes. Viel Spaß dabei.
Wir haben uns nicht einmal geduscht jetzt die letzten 8 Tage.
Es war ein Weg, vor dem hätte ich untertags definitiv genauso Respekt gehabt wie nachts.
Was da passiert ist, ist einfach an Grausamkeit nicht zu toppen.
Trotzdem fehlt hier etwas, was das Leben hier lebenswert macht.
Das ist so der Superstar unter den Architekten, der einem dann irgendwie in die Arme läuft.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bussi, meinem Interview-Roadtrip-Podcast. Ich bin Simon Lohmeier und ich reise gerade mit meinem 1984er knallgelben VW-Bus Bussi um die ganze Welt. Von Deutschland nach Indien, über Japan nach Amerika, runter Südamerika, Afrika und zurück nach Deutschland. Das dauert ungefähr 2 Jahre. Zwischendurch lasse ich meinen Bus stehen und komme für ein paar Wochen zurück in meine Heimat. Und hier spreche ich dann mit spannenden Persönlichkeiten über ihre und meine Erfahrungen aus den Regionen, in denen ich unterwegs war. Und natürlich auch immer über die Menschen und das Leben selbst. Heute habe ich den grandiosen Christoph Stepan bei mir. Ein alter Freund, der mich hier in Japan tatsächlich besucht hat und den ich in Tokio eingesammelt habe. Er hat an der Universität in St. Gallen studiert, absolviert und dann hat er seinen Ruder komplett umgerissen und hat sein Leben der Fotografie gewidmet. Ich habe ihn kennengelernt bei unseren mittlerweile pensionierten Kunstdrucker und wir sind gute Freunde geworden und jetzt sitzt er neben mir. Tag, Stoffi, so schön, dass du bei mir bist. Du bist in Japan, du sitzt in diesem Wussi, ich nenne ihn Wussi von Anfang an. Chris Stoffi hat ihn direkt Kugelfisch umgetauft. Was hat dich nach Japan gebracht?
Ja, du vor allem. Als du damals losgefahren bist vor knapp 1,5 Jahren, haben wir doch so mal ganz kurz deine Route skizziert und haben dann darüber nachgedacht, auf welchen Etappen es Möglichkeiten geben könnte, dich zu begleiten.
Ich weiß noch, wir haben ja noch überlegt, du wärst interessiert gewesen, Afghanistan, du wärst dann fast in den Iran gekommen und dann war das aber bei mir gerade auch so Tobabo, so wie man über die Grenzen kommt. Du warst tatsächlich schon im afghanischen Konsulat.
Ich war im iranischen Konsulat, habe da auch ein Visum beantragt und auch abgeholt. Und fürs Afghanische hat es nicht mehr gereicht und damit bist du, glaube ich, an dem Punkt schon vorbeigedüst, wo du mich hättest einsammeln können und damit war es dann passé. Und dann haben wir gesagt, lass es uns wieder versuchen, wenn du in Japan bist, in x Monaten.
Und da ist er. Kann man das glauben? Ich habe, das war dann auch alles ziemlich spontan, das hat mir richtig Freude gemacht. Ich war dann in Fukuoka, habe ich hier diesen Kugelfisch gemietet, wie du ihn nennst. Und bin dann einmal über die 4 von den 5 Hauptinseln nach Tokio raufgetuckert und habe dich dann wirklich so rechtzeitig, du bist angekommen, ich habe dich vom Flughafen abgeholt und seitdem bist du jetzt gute 8 Tage mit mir hier schon unterwegs. Und du bist, ich glaube, an sich mein dritter wirklicher Gast, also China, diese Travel Agent, die kann ich nicht wirklich zählen. Du bist ja wirklich ausgesucht. Dich wünscht man sich ja auf so einen Trip. Und jetzt bist du bei mir in Japan. Wie gefällt dir Japan? Ist es so, wie du es dir vorgestellt hast?
Ich weiß gar nicht, was ich mir vorgestellt habe. Ich habe von allen Seiten nur im Vorfeld gehört, dass es unglaublich freundlich sein muss, dass man sich hier wohlfühlt, dass man sich willkommen fühlt. Also eigentlich sehr viele Attribute, auf die man sich freuen darf. Und ich würde sagen, es hat auch alles eingelöst.
Also mit dem Willkommen, da haben wir vielleicht auch gleich eine Geschichte. Also wir haben
ja, stimmt, du warst nicht überall willkommen, wie ich gehört habe.
Ja, das passiert. Ich glaube, wir sind einmal abgewiesen worden. Aber dafür haben wir dann in unserer zweiten Anlauf an dem Abend, um ein Restaurant zu finden, dann tatsächlich was Hübsches gefunden und wurden dann auch sehr süß von einer...
Direkt zu den Glühwürmchen geführt.
Ja, das Das ist die Abkürzung. Aber wir, eine Dame, die ist in so einem Sushi-Restaurant, die saß neben uns und hat dann auch für uns übersetzt und für uns bestellt, was ganz süß war. Keiner konnte Englisch, keiner konnte irgendwas. Und die hat das gemerkt und hat uns da an die Hand genommen. Und dann irgendwie 10 Minuten nach dem Gespräch meinte sie, ob sie uns denn nicht irgendwie so... Can I show you the fireflies? Und ich weiß noch so, du, so, fireflies? Ich so, Glühwürmchen. Ich so, ja, okay, wir gehen.
Ja, und dann hat sie auch direkt eine Uhrzeit genannt, wann sie da sein muss. Und damit war klar, wir müssen uns extrem sputen
wir hatten noch eine halbe Stunde.
Beim Verzehr unseres Abendessens.
Halbe Stunde?
Ja.
Sie hat gemeint, 7.48 Uhr müssen wir los, um pünktlich bei den Fireflies zu sein. Ja. Fand ich auch sehr lustig, als ob die Glühwürmchen schon so einen genauen Zeitpunkt haben, an dem sie irgendwie anfangen. Aber ich meine, es hat sich wirklich gelohnt. Die ist im Taxi vorgefahren. Wir sind ihr dann hinterher mit unserem Kugelfisch. Haben eine kleine Verfolgungsjagd durch, ich meine, es ist auch lustig, wir kannten die nicht. Wir sind da mit der ins Nirgendwo.
In den Wald.
In den Wald
gefahren. Irgendwie in den Wald. Aber hier hat man überhaupt keine schlechten Gedanken bei sowas. Man fährt einfach hinterher, total naiv.
Es war auch eine Frau. Also ich meine, wenn die sich jetzt irgendwie so zwei Burschen schnappt und sagt so, hey komm, die trickst ich jetzt aus, den sage ich, da gibt's ein paar Glühwürmchen. Ich glaube, die fallen auf die Glühwürmchen
rein. Aber du hast vergessen, dass 3 Minuten nachdem sie ins Taxi gestiegen ist, ist ihr Boss zu ihr ins Taxi gestiegen. Damit war sie nicht nur eine Frau, sondern damit war es ein Gespann.
Ein ganzes Gespann, ja. Das war auf jeden Fall sehr schön. Millionen von kleinen Glühwürmchen, die um die Wette gestrahlt haben. Das war schon ein kleines, schönes Naturerlebnis.
Das war übrigens sehr süß. Wir kamen da hin und dann gab es die ersten 3 Glühwürmchen und dann haben die alle angefangen, wie die Kinder, sich zu begeistern. Und wir beide haben uns so angeschaut, so, ja, süß, dass man sich über 3 Glühwürmchen so
freuen kann. Als ob sie noch nie.
Ja, und dann und dafür sind wir hergefahren und dann sind wir 50 Meter weitergelaufen und dann waren da so gefühlt so 1000.
1000, ja. Die waren auch echt süß. Also, du kannst das Japanisch so gut nachmachen. So, ho, ho.
Ich weiß gar nicht mehr, bei den Glühwürmchen.
Ho. Ja, die waren ganz süß. Die waren echt ganz zucker und ich meine auch so selbstlos. Uns da einfach einzuladen und mitzunehmen, das war
ja, und am Ende will man auch nichts voneinander. Nicht einmal die Kontaktdaten austauschen, sondern einfach nur vielen Dank, schön war's und ja. Sich verabschiedend.
Ja, doch, also grundsätzlich sind sie sehr süß und polite. Ich weiß auch noch, da hattest du ein Restaurant rausgesucht. Du hattest gesagt, ich habe Lust auf Fleisch und dann hast du tatsächlich so ein geiles Kobe-Restaurant einfach aus dem Nichts hervorgezaubert und dann sagt der Typ an der Tür... Also er tippt dann in sein Handy und zeigt uns eine Nachricht so, ja, ist es denn okay, dass sie noch warten? Und dann haben wir zurück eingetippt, ja, wie lange denn? Wie lange müssen wir denn warten? Und dann haben wir, als die Antwort kam, haben wir beide erstmal uns süß angegrinst, weil da stand einfach 3 Minuten.
Ja, wir sind so süß. Man erwartet was anderes.
Ja, man erwartet was anderes, aber ja. Das war sehr gut. Also Naturschauspiel. Ich glaube, also mir fällt auf jeden Fall direkt noch eins ein auf unserer Route runter, also ich würde sagen sogar 2, die mir wirklich am Herzen liegen, die wirklich mir richtig gut gefallen haben. Ich weiß, du hast mit Natur und Gärten so jetzt nicht so viel an Hut, aber ein Naturschauspiel, was hat dich noch begeistert? Hast du noch, denk mir mal an, gut, dann fang. Dann muss ich direkt...
Schauspiel.
Diese ganz, wir waren an so Dünen.
Ah, natürlich, okay, die Dünen waren spektakulär.
Also Dünen wirklich so weit das Auge reicht. Ich weiß noch, also wir sind losgelaufen und es hat einfach kein Ende. Wirklich, der Sand hat angefangen und es hat bis zum Meer kein Ende genommen. Die Menschen waren so klein, wirklich groß wie Ameisen. Und wir dachten, jetzt laufen wir da irgendwie eine Stunde. Wir sind auf jeden Fall ein bisschen durch den Sand getapst.
Man muss auch dazu sagen, es gibt sonst einfach keine Dünen.
Nee.
Also es war einfach eine Ansammlung einer Riesendüne. Und ich glaube, die findet sich kein zweites Mal im Umkreis von 100 Kilometern, wenn überhaupt. Deswegen, glaube ich, hat sie auch so viele Zuschauer angezogen.
Ja, ja.
Ist ja, glaube ich, ein richtiger Hotspot dort.
Wunderschöner Hotspot. Weil für mich war die Sonne ging unter und dann nur Sand und du warst so ein bisschen vor mir schon. Der Stoffi ist ein bisschen fitter als ich. Der hat mich hier auch jeden Abend, werde ich jetzt zu kleinen Workouts begeistert, die mir sehr gut tun, muss ich sagen. Ich werde mich darauf auf jeden Fall ein bisschen einlassen in der Zukunft.
Ich habe mal in mich hineingespürt und mir gedacht, was könnte der Simon noch brauchen? Was kam zu kurz in den letzten Monaten?
Ja, ich glaube, du hast auch mitbekommen, dass mir auch einfach langsam der Rücken wehtut. Und ich bin jetzt...
Exakt, mit all meiner Empathie.
Mit deiner süßen Empathie.
Du brauchst nicht viel, aber du brauchst ein bisschen Workout.
Ja.
Also haben wir mal angefangen zu planken.
Planken, Liegestützen. Es hat da auf jeden Fall, ja... Ich mache jetzt sowas sonst nicht. Ich denke immer, ich bin aktiv genug, wenn ich durch die Natur und die Welt laufe. Aber
und dann haben wir dieses dankbare, tolle Holzdeck auf dem Kugelfischbus, was wirklich extrem schön da oben drauf gezimmert wurde. Und es hat sich geradezu angeboten für uns.
Das hat sich wirklich angeboten. Wie würdest du es beschreiben? Das fand ich nämlich sehr interessant, weil ich habe dich noch abgeholt und dann hast du dich natürlich auch irgendwie, du bist natürlich auch einfach mit und hast mir sozusagen vertraut. Wie hast du dich gefühlt, als ich dich da mal unter der Brücke, ich habe gesagt, so, ich habe hier einen Spot gefunden auf Google Satellite, ich glaube, das ist irgendwie ein guter Spot zum Schlafen. Und wir sind erstmal so
am ersten Abend
10 Minuten durchs Dickicht gefahren. Also da war mal irgendwie eine Straße, man hat es auch noch irgendwie gemerkt, der Untergrund war gut und ich habe dich da wirklich irgendwie so ins Moloch geführt, aber es war, du musst es sagen, es war
ein Weg, vor dem hätte ich untertags definitiv genauso Respekt gehabt wie nachts. Der war ja so zugewachsen und du hast nicht gesehen, ob da zum Beispiel irgendwie ein riesengroßes Schlagloch hätte kommen können, wo der Kugelfischbus sich auch mal gerne in die eine oder andere Richtung überschlagen hätte. Ich habe dich auch nachher, als wir ankamen, habe ich gesagt, hättest du das auch alleine gemacht? Dann hast du gesagt, weiß ich nicht. Also es ist schon so, dass man dann anfängt nachzudenken, was, wenn jetzt dies oder jenes passiert.
Gerade wenn man dann alleine ist. Also ich muss sagen, das ist tatsächlich auch mein Glück, dass ich dich jetzt habe, weil ich muss ja, also jetzt ohne irgendwelche Pausen und zurück in Deutschland oder so, bin ich jetzt von Pakistan bis nach Tokio und ja, einmal rum und um Japan gefahren. Also es war jetzt echt eine verrückte Strecke. Einmal komplett durch Asien durch. Ich bin jetzt auch einfach mal durch. Und ich habe mich dann teilweise dann auch irgendwie einfach irgendwo hingestellt. Und wo ich irgendwie denke, ich habe irgendwie einen ruhigen Schlaf und kann dann mal pennen. Wo ich jetzt in Japan auch schon 2-mal von der Polizei aufgeweckt wurde. Was dann auch ganz süß ausgegangen ist. Aber das hatten wir jetzt zum Glück gar nicht. Ich meine, da habe ich dich echt in die Natur geführt. Das war echt ein wunderschöner Spot, direkt am Wasser. Und mit dir, ich glaube, zu zweit traut man sich dann nochmal ein paar Sachen mehr, weil wenn man dann doch allein ist und irgendwie Auto kaputt ist oder man sich selber kaputt macht, dann geht man, glaube ich, nicht so ein Risiko ein. Nicht immer. Also ich bin schon risikobereit, aber alleine muss es dann auch nicht, alles sein. Ich glaube,
zu zweit weitest du die Grenzen automatisch aus.
Ja, gerade mit so einem starken Mann wie dir.
Danke. Ich wusste, das kommt irgendwann.
It does. Genau, dann kommen wir gleich auf das allerwichtigste japanische Thema.
Der Strand.
Okay, also
existente Strand.
Das ist tatsächlich funky, da haben wir jetzt oft drüber geredet, weil es ist natürlich eine Insel und es gibt wahnsinnig viel Strand, aber der Strand ist nicht der Strand, den man sich so vorstellt.
Ja, generell ist das japanische Leben nicht, außer jetzt wahrscheinlich industriell, Fischerei, ist das Privatleben, die Freizeit nicht aufs Wasser ausgerichtet. Also das erkennst du sofort an verschiedensten Küstenabschnitten.
Absolut.
Es ist einfach nicht so hergerichtet, dass man dort einerseits überhaupt mal sozusagen das Wasser betreten will oder sozusagen das Ufer. Ja. Und man sieht auch, die Menschen tun es nicht. Also die Menschen leben nicht am Wasser.
Also mit Freude am Wasser. Weil ich meine, Häuser stehen dann schon in der Nähe und so, aber wenn es jetzt nicht irgendwie ein ausgewiesener Surferstrand ist, dann sind da so Beton, wie sagt man denn, das sind so Wellenbrecher, die den ganzen Strand entlang liegen. Man kommt schlecht ans Wasser.
Entweder liegen sie am Ufer oder sie liegen 20, 30 Meter versetzt im Wasser.
Ja, was es echt nicht sexy macht teilweise. Und dann ist extrem viel Industrie am Wasser, Straßen am Wasser gebaut. Also wir haben sicherlich jetzt 3-4 Strände. Ich hatte davor auch, also auf meinem Weg nach oben habe ich auch ein paar gefunden. Die findet man immer wieder, aber es ist jetzt nicht irgendwie die Badekultur. Ich habe ein paar Surferstrände gesehen, aber sonst ist schwierig. Sonst ist echt schwierig. Wir haben natürlich jetzt auch so uns Gedanken gemacht, so an was es liegt. Und also, wenn man jetzt so zurückdenkt an die Tsunamis, die sie hatten, und dann Fukushima, wo irgendwie eine Naturkatastrophe damit verbunden ist, mit Meer und all dem. Vielleicht entwickelt man da dann einfach eine kleine.
Uns ist ja generell auch aufgefallen, dass man eigentlich wenig Menschen sieht, die einer Freizeitbeschäftigung nachgehen. Also wir haben irgendwie das Gefühl, hier wird gearbeitet und danach ist man zu Hause. Also es gibt wenig Menschen auf den Straßen. Und genauso wie wir das Gefühl haben, das Privatleben oder die Freizeitaktivitäten sind nicht so stark ausgeprägt, glaube ich, aus demselben Grund findet man auch nicht sehr viele Menschen am Wasser.
Ja, ja. Also es ist auch so, dass sich jemand am Strand legt und Point ist hier einfach, gibt's einfach original nicht. Selbst, also die Leute, die ich im Wasser gesehen habe, die hatten einen Neoprenanzug an oder komplett irgendwie einen fast gefühlten Bikini und man läuft mit Sonnenschirm den ganzen Tag. Viele tragen Maske, auch einzeln. Also man schützt sich vor der Sonne. Wir haben, glaube ich, 2 Leute gesehen, die so ein bisschen so angebräunt. Aber das waren so gefühlte Aussteiger-Japaner, die.
Ja, die haben dann auch Portugiesisch gesprochen. Also definitiv Brasilianer, die mal wieder kurz zurück in die Heimat Japan kommen.
Wie würdest du sonst so die Auswahl der Schlafplätze beschreiben? Also so einmal haben wir die erste Nacht, da sind wir natürlich von Tokio, sind wir komplett durchs ganze Land gefahren, haben dann im Land diesen Platz am Wasser gefunden, also an dem Bach, in den sind wir dann morgens auch gesprungen, weil wir haben uns nicht einmal geduscht jetzt die letzten 8 Tage, aber sind im Meer gewesen, wir waren in Flüssen, in Bächen. Exakt,
genau.
In Bächen. Ich hab mich mal auf einer Behindertentoilette ein bisschen besser gewaschen, das habe ich dir noch nicht gesagt. Da bin ich mal ein bisschen genauer vorgegangen. Aber sonst, morgens nehmen wir so eine Flasche Wasser, schütten die uns über den Kopf und machen so eine kleine Katzenwäsche. Aber ja, sonst die Schlafplätze. Ich finde, wir hatten schon auch.
Ich würde sagen, sie wurden eigentlich stetig besser.
Ja.
So die ersten 5 Tage. Dann, ich meine, das ist natürlich immer abhängig davon, wie viel Zeit hat man noch am Abend, wie viel Energie hat man noch. Wenn man irgendwo ankommt, es ist schon finster, das macht es immer ein bisschen schwieriger. Wenn du noch Tageslicht hast, hast du natürlich deutlich bessere Möglichkeiten, dir was Schönes zu suchen. Aber ich fand so gerade bis zum Tag 5 hat sich's eigentlich jeden Tag verbessert. Und das Highlight war definitiv dieses Mal, wo wir an diesem doch relativ einsamen Strand gefühlt 13 Meter vom Wasser einfach mit dem Bus angehalten haben und niemand groß um uns herum noch war. Und auch in der Früh hat uns keiner gestört, gab keine Industrie.
Ja, ja.
Es war so einfach sehr, sehr remote.
Hinten die Türen offen und dann irgendwie hat man aufs Meer geschaut. Das war schon sehr schön so. So eine kleine, süße japanische Familie, also die haben es richtig gemacht. Die hatten eine Tochter, die hatten einen Kajak dabei, die haben da irgendwie gecampt auch am Wasser.
Gezeltet. Ja. Das haben wir einfach erst einmal gesehen in 8 Tagen, dass 2 Erwachsene mit ihrem Kind
irgendwie so
Outdoor-Aktivität durchgeführt haben.
Ja, it's true. Aber da, also jetzt, mir ist es hier auch erst bewusst geworden, weil wir haben ganz oft gesagt, so dass man fährt durch, ich bin jetzt 3 Wochen lang durch Japan. Ich bin jetzt 4 Wochen lang durch Japan gefahren und ich habe alles, was ich von Japan kannte, war so, okay, man kennt Bilder aus Tokio. Ich war auch davor schon nur in Tokio. So eine Großstadt, moderne City, irgendwie fashionable, cooler Großstadt-Vibe auf jeden Fall. Das machen wir ja ab. Ab morgen sind wir dann wieder zurück in Tokio, dann siehst du auch noch die Großstadt. Ich meine, du hast jetzt gesehen Hiroshima, wir waren heute in Hiroshima, da können wir auch gleich noch was sagen, aber so typisch Japan, ich glaube, haben wir uns ein bisschen schwer getan. Was ist typisch Japan?
Das haben wir oft uns gefragt, ja. Wir haben eigentlich meistens immer nur gesagt, was wir gerade vor uns haben, sieht doch nicht typisch japanisch aus. Und dann haben wir irgendwann kamen wir auf die nächste Frage, was ist eigentlich typisch japanisch?
Ja, ja.
Ich glaube, wir haben es noch nicht gefunden.
Nee, also typisch japanisch ist tatsächlich für mich sind so, gut, ich hatte jetzt, was total typisch japanisch ist, Kyoto war für mich so eine Stadt, die war sehr schöne japanische alte Architektur, Bambuswälder, Tempel und irgendwie so der Kaiserpalast so, und der ganze Style mit so japanischen Gärten, das hat schon sowas sehr. Aber ich glaube, dafür ist ja Kyoto auch einfach bekannt, dass es so ein wahnsinniger japanischer Vibe hat. Aber du fährst durchs Land, du hast wahnsinnig viel Industrie, lauter komisch geformte Autos. Also unser Auto ist, glaube ich, mit Abstand noch das Weirdeste.
Aber einfach nur in groß eigentlich. Einfach dasselbe in groß, was sonst in klein an uns vorbeifährt, ja. Und auch so unförmig aussieht, so bemitleidenswert.
Bemitleidenswert, unförmig, ja.
Also Respekt hat man nicht vor diesen, vor diesen Fahrzeugen.
Das ist wie so kleine Matchbox-Autos. Ja, irgendwie passen sie auch ins Bild, die sind einfach praktisch. Japaner sind wahnsinnig praktisch veranlagt, habe ich das Gefühl. Und ich bin mir jetzt auch über den Trip erstmal auch so bewusst geworden, was es für Japan, also welche japanischen Brands, was alles japanisch ist. Jetzt müssen wir mal kurz runterbrechen. Wir haben
Nissan,
Honda,
Suzuki.
Suzuki, Mitsubishi,
Kawasaki,
Daihatsu, Mazda und dann natürlich Panasonic, Nintendo, I don't know, what else? Also es ist auf jeden Fall eine riesige, Toyota haben wir vergessen, also
ganz vorne ran eigentlich.
Ja, der Major Car Brand.
In der Rangliste.
Und das merkt man hier, also man fährt hier echt wirklich doch wahnsinnig viel Industrie, hier wird wahnsinnig viel produziert. Ich glaube, Japaner arbeiten extrem viel. Japaner sind noch mal organisierter und noch strenger als Deutsche, das kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Und mir, also ich freue mich schon auf Deutschland, einfach wieder nach Hause zu kommen, weil da kann man wieder ein bisschen besser Regeln brechen als hier. Also nicht, dass ich das hier nicht tue, aber
ich wollte gerade sagen, man kann doch hier eigentlich gefühlt alle Regeln brechen, weil...
Weil dir keiner nachkommt.
Eben.
Es gibt auch Raumpolizei.
Die sind fast zu höflich, um dich nachher zu maßregeln.
Ja.
Es ist auch also so wirkt es auf uns.
Auf der Landstraße ist es auch sehr lustig, wenn man fährt und du hast irgendwie... unser Auto fährt ja nicht irgendwie... Das fährt irgendwie 60, 70 so. Und dann hast du 100 Autos gefühlt hinter dir und keiner überholt dich. Die sind zu höflich. Die würden dich einfach nicht mal überholen auf normaler Landstraße.
Heute am achten Tag wurden wir das erste Mal angehupt.
Ja, und es war wirklich das Aggressivste, was uns auf dieser ganzen Reise bisher passiert ist. Ein so ein frecher Huper und der geht echt ins Mark. Wenn du das nicht gewohnt bist, dann bist du echt so...
Hast dir richtig was erlaubt.
Hast dir richtig was erlaubt. Oh ja. Aber was ich schon am Anfang gesagt habe, Stoffi macht analoge Großbildfotografie, macht fantastische Sachen, hat gerade auf der Fotobasel, war er sogar unter den 5 Nominierten für einen sehr geschätzten Fotopreis und macht, also ich liebe seine Bilder, das sind sehr, also das kleinste Format, wo ich dich kennengelernt habe, das waren, weiß ich nicht, fängt das bei 2,50 an in der Breite?
Da hängt es natürlich davon ab, ob es hochformatige oder querformatige Werke sind.
Sagen wir mal Querformat. Im Querformat ist...
Ja, 2 Meter.
Zwei Meter. Einfach, da fängt es mal klein an, das finde ich ganz nett. Ihr müsst auf jeden Fall mal seine Sachen anschauen. Instagram ist @Christoph Stephan.
Christoph.Stephan.
Christoph.Stephan. Ohne H. Stephan, also ich habe es auch schon falsch gemacht, da habe ich fast eine Watschen kassiert.
Ist aber bei weitem nicht so ein schön gepflegter Account wie deiner, Simon.
Nein. Also man sieht auf jeden Fall, was da los ist und es macht sehr viel Freude. Und ja, wir haben heute auch, du hast ein schönes Motiv dir ausgekoren, du hast dich auf eine Fußgängerbrücke über eine Straßenschlucht in einer fast New York-artigen Straße Hiroshimas aufgestellt und ich bin dann ich komme da gerade drauf, weil ich bin nämlich dann so, ich habe so lauter Loops gefahren, damit ich immer wieder da am Bild vorbeifahre und habe aber, glaube ich, 32 Straßenverkehrsordnungen gebrochen.
Ich sah von meiner Perspektive oder oben gar nicht so schlimm aus, was du gemacht hast. Das sah ja, alles glaub, du bist sehr regelkonform.
Ich glaube, du bist mein Schabernack einfach schon gewohnt. Ja, du wunderst dich gar nicht mehr, glaube ich. Ich bin so Einbahnstraßen rein und raus. Die Japaner sind so süß, die lassen dich, ohne ein Wort zu sagen, da noch einfach aus der Einbahnstraße rausfahren.
Es könnte an diesem Kugelfischbus liegen. Dann haben sie sofort Mitleid und winken dich rein.
Ja, you're right.
Du hast noch gar nicht erwähnt, dass dieser Bus nicht nur unglaublich hässlich ist, sondern auch noch eine Farbe, einen Farbanstrich bekommen hat vom Vermieter, der auch sehr, sehr fragwürdig ist. Das ist irgendeine Nichtfarbe, irgendein Sand, beige, matt.
Ja, oder so eine Diarrhea.
Also da kommt einiges zusammen. Da
kommt einiges zusammen an Strangeness. Aber wir lieben ihn trotzdem. Also ich habe gerade das erste Mal, du kennst dieses Setup gar nicht, weil ich habe jetzt gerade das erste Mal hinten den Tisch aufgebaut, das Bett auseinandergebaut sozusagen, damit wir hier sitzen können. Wir stehen hier 20 Kilometer vor Fukuoka. Wir geben morgen den Bus wieder ab und dann ist meine Reise erstmal für ein paar Monate wieder beendet. Mein Bus ist mittlerweile ja schon in Vancouver angekommen. Auch wenn er noch nicht aus dem Container draußen ist und mein Agent immer noch, den könnte ich erwürgen, aber gut. So ist es halt manchmal. Wir stehen hier am Meer. Ich beschwere mich nicht. Ich komme gerade aus Hiroshima, ich glaube, wenn man aus so einer Stadt kommt und in diesem Memorial Museum durchgelaufen ist, dann kann man, glaube ich, nie wieder sagen, man hat irgendein Problem, weil was da passiert ist, ist einfach von einem anderen Stern an Grausamkeit nicht zu toppen. Wir haben beide heute schon geweint. Wir hatten einen harten Tag. Was uns da gezeigt wurde, noch schon mal ist einfach von einem anderen Level. Aber da würde ich uns jetzt gar nicht so unbedingt hinführen. Wir haben auch noch zwei, drei andere Sachen gesehen, die uns vielleicht ein bisschen mehr aufgemuntert haben. Wie würdest du die Japaner einschätzen mit ihrer Liebe zu Kunst und Kuratieren und zum, weiß ich nicht, um wirklich Plätze aufzuhübschen oder zur Perfektion zu trimmen?
Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, besonderes Maß an Ästhetik. Es scheint auch deutlich mehr Geld hier vorhanden zu sein als an manchen anderen Orten dieser Welt. Also alle Museen, die wir eigentlich gesehen haben, waren sowohl von der Kuration, aber auch architektonisch immer definitiv sehr, sehr hochwertig.
Top of the notch, ja.
Absolut. Der Stil ist auch mal so, also so, dass wir uns ein bisschen wundern, ob ein Museum, was noch gar nicht so alt ist, eventuell aus einer ganz anderen Epoche stammt.
Das muss ich kurz erklären, weil da hatten wir, auf der einen Seite ist dieses ich weiß nicht, wie man es richtig sagt, Adachi Art Museum, ist es seit 21 Jahren
es jährlich gewählt
zum schönsten Garten Japans. Ja. Seit 21 Jahren in a row ist es der schönste Garten Japans. Und ich bin, mein Vater ist Landschaftsarchitekt, für mich ist sowas, mir geht da das Herz auf. Stoffi hatte leider bis zum 30. Lebensjahr einfach so schlimme Heuschnupfen, dass er in der Natur eigentlich, dass du dem wahrscheinlich eher immer abgesagt hast als.
Diese Liebe muss ich noch entwickeln in meinem Leben.
Ja, die zeige ich ihm gerade. Ja. Da sind wir auf dem besten Weg. Genau. Weil ich zerre ihn hier durch.
Das war Modul 1.
Die Sensibilisierung.
Ja.
Ich ziehe ihn gerade von einem japanischen Garten zum anderen und es macht mir so Freude, weil er geht da so unmotiviert und ich gehe da mit so einer krassen Motivation ran und zeige ihm irgendwie jede schöne getrimmte Pinie und irgendwie den perfekt inszenierten Wasserfall und den Koi Teich, der dann einfach wie Gemälde in der Landschaft liegen und ich da total geflasht bin und mir völlig das Herz aufgeht. Aber in diesem Adachi Kunstmuseum war noch ein Museum angehängt, was einfach aussah, als ob es einfach aus der DDR gerissen wurde.
Daran hat es mich erinnert, ja.
Also es hat, glaube ich, auch einfach noch gerochen wie in der DDR. Der Teppich war also auch so eine Unfarbe. Die Tapete war auch eine Unfarbe.
Und es lag so ein Mief auch über allem.
Es lag ein komischer Mief in der Luft. Also es war echt, ja, war ein stranges Museum. Aber ich muss auf jeden Fall euch noch 2-3 Museen, also das Miho-Museum, gebaut von I.M. Pei, der hat auch den Louvre gebaut, also die Louvre-Pyramide. Dieses Museum ist wie eine James-Bond-Location, es hat mich so vom Hocker gehauen. Wahnsinnskunst, wahnsinnige Gärten außenrum, einfach mitten im Nirgendwo. Dann hatte ich noch die auf Naoshima, eine Kunstinsel, auf der Tadao Ando, den kanntest du ja auch.
Ando Tadao.
Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Die Geschichte muss ich euch erzählen, weil. Also, ich kannte den Architekten. Ich war vorher auf der Insel auch auf seinem. Da gibt es ein Museum, was nach ihm benannt ist. Habe mir ein Architekturbuch von ihm gekauft. Bin später in einem anderen Museum auf der Insel und. Mir wird von irgendeinem Fremden, er kam auf mich zu und sagte, you cannot believe it. Who's in this restaurant? It's like, I don't know, maybe some, who's there? An actor, director? It's like, no. It's Ando. Und ich hatte halt keine Ahnung, wie der ausschaut. Also ich kenne seine Architektur, aber ich kenne jetzt keinen Architekten vom Gesicht. Und dann zeigt er auf den ältesten Mann in so einer kleinen Truppe. Und ich natürlich total andächtigt, weil wir stehen in einem Museum von ihm. Ich kenne ganz viele Sachen von ihm. Er hat in Paris in der Nähe vom Louvre das alte Aktienhaus. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, wie es heißt. Aber und auch gegenüber vom Plaza de San Marco in Venedig hat er wahnsinniges Museum gebaut. However, Wahnsinnsarchitekt. Und ich gehe da meine Runde im Museum. Ich sehe ihn dann aus der Toilette rauskommen und ich zücke das Buch, mein Stift und frage ihn nach dem Autogramm. Mein Stift hat dann leider nicht funktioniert. Sein Assistent ist schon losgelaufen ins Restaurant und wollte irgendwie einen Stift besorgen. Und dann meinte er so, ja, maybe another time. Und ich habe gesagt, no, I believe in the now. I believe in the now. Und dann hat er ein bisschen gegrinst, hat nochmal den Stift angesetzt. Der hat dann zum Glück angefangen zu funktionieren und er hat sein Servus drunter gesetzt und ich bin glücklich abgedüst. Das war, also, ja, sowieso so, das ist so der Superstars unter den Architekten, der einem dann irgendwie in die Arme läuft. Es sollte so sein. Wie verrückt. Ich hatte schon sein Buch, ich hatte einen Stift in der Tasche und der Mann läuft mir in die Arme. Ja, also, das sind so 2-3, was ich noch vergessen habe, das Hakone Open Air Museum. Unfassbares Museum mit lauter, also so ein Sculpture Walk mit den besten Bildhauern der Welt, die dort ihre Sachen ausgestellt haben. Und wir haben auch noch eine Sache sogar zweimal gehabt. Du hast ja mit deinem Mentor sozusagen Florian Holzherr, der große James Turrell Fotograf, bei dem du gelernt hast und von dem du dich, glaube ich, auch sehr inspiriert hast lassen in deinem Leben. Wir haben zwei Tourelles gesehen hier auf unserer Reise. Genau,
beide leider nicht im aktiven, beleuchteten Zustand, aber dennoch jedes Mal besonders. Also vor allem dieses House of Light.
House of Light, ja. Wie würdest du das, du hast wirklich schon viele Tourelles gesehen. Also ich muss auch sagen, mir ist er das erste Mal zu Ohren gekommen wegen dir. Ich hab ihn kennengelernt durch dich und dann habe ich mir in Peking auch eins seiner Objekte angeschaut. Es ist unfassbar. Also wer in meinen Stories mal in Peking, China ein bisschen durchschaut, findet das. Aber ich glaube, du kannst es besser erklären. Erklär mal in kurz, was ist ein James Turrell?
Naja, es gibt verschiedene James Turrell-Installationen. Ich glaube, die bekanntesten sind seine sogenannten Sky Spaces. Im Endeffekt funktionieren die so, dass entweder an der Decke, manchmal aber auch an der Wand oder so an der schrägen Wand ist eine Fläche herausgeschnitten, entweder oval oder eckig. Die ist aber so rausgeschnitten, dass es eigentlich keine Tiefe gibt, die das Auge erkennen kann in dem Schnitt, sondern sozusagen die, wenn man sich vorstellt, aus der Decke ist eine Scheibe rausgeschnitten, dann läuft die Decke an der Stelle der Scheibe so dünn zu, dass es das Auge eigentlich diese, wie gesagt, diese Struktur der Decke nicht mehr erkennt, sondern nur einfach den Ausschnitt oder sozusagen die Form sieht. Und das funktioniert auch ohne Licht, was sozusagen eher diffus von innen kommt, sondern nur auch einfach am helllichten Tag. Fragt man sich im ersten Moment, ist es eine Projektion des Himmels auf diese Decke oder sehe ich hier wirklich gerade den Himmel so, wie er ist? Und dann kommt eben noch zum Sonnenaufgang und zum Sonnenuntergang seine Lichteffekte dazu, dass sozusagen dieser Raum eher indirekt mit Licht bespielt wird, in farbigem Licht. Und das wiederum beeinflusst auch dann die Wahrnehmung des Himmels. Also im Endeffekt wird der Himmel dir in einer anderen Farbe oftmals dargeboten, als er eigentlich ist.
Ja.
Und das Ganze, also ja, man hält sich da eine Stunde lang auf und driftet meditativ ab.
Absolut. Also man schaut sozusagen in dieses Loch in der Decke, auf dem, und dann, ja, ich glaube, du hast es gerade schon einfach schön erklärt, aber dann werden noch verschiedene Farben eingeblendet sozusagen auf die Umgebung und dann schaut der, kann der Himmel, eigentlich ist er blau, aber er erscheint dir in dem Moment in einem Purple.
Genau, und das kommt dadurch, dass sozusagen, also jetzt nehmen wir an, das Ganze, der Sky Space ist eine Kuppel und dann oben in der Kuppel ist ein runder Ausschnitt, dann ist sozusagen die Kuppel in einem Farbton gehüllt und dein Auge versucht immer automatisch den Weißabgleich vorzunehmen. Das ist ja ein Effekt, der ist ja bekannt, wenn ich dich in einen Raum stecke mit rotem Licht, dann siehst du nach einem Tag diesen Raum nicht mehr rot, sondern weiß, weil dein Auge sozusagen diesen Abgleich macht. Und wenn du dann aber aus dem Raum rausgehst, nach draußen ans Tageslicht, dann braucht es auch wieder sehr, sehr lange, bis das Auge sozusagen das wieder dann revidiert oder sozusagen wieder angleicht. Und mit diesem Effekt spielt auch meines Erachtens Tyrell, weil sozusagen dieser Weißabgleich des Innenraums beeinflusst die Wahrnehmung des Außenraums sozusagen durch diese Öffnung, wie du den Himmel siehst.
True. Auf jeden Fall sehr faszinierend. Mir hat das sehr viel Freude gemacht. Ja, würdest du dich als bisschen schissrig einschätzen, was so in der Naturschlafen angeht? Gestern hat mir nämlich so ein Moment, da hat es geregnet, wir waren im Nirgendwo und dann gab es so ein paar Bambis, die wir auf der Straße gesehen haben und dann war so, dann haben wir natürlich uns so reingeritten in so Horrorszenarien, dass wir so kleine, was war das, was haben wir gesagt, kleine Tollwut-Bambis, die uns dann irgendwie in den Bauch stoßen. Bist du's,
Nee, ich glaube, das kam gestern nur deswegen überhaupt der Gedanke, weil du dann irgendwie meintest, ja, hier gibt's doch eine Stadt, da haben eigentlich die Rehe und Hirsche die Stadt eingenommen und die fürchten sich vor gar nichts mehr. Und dann war ich so ein bisschen unsicher, so, hä, wo soll das sein? Und du so, ja, da sind ganz extreme Zustände. Und dann, glaube ich, nur deswegen habe ich dann überhaupt nachts da oben auf dem Berg mir überlegt, als wir da so ein paar Rehe gesehen haben, so.
Aber es war auch so, weil wir sind an einem vorbeigefahren und ich habe dann so gehalten und es war wirklich, sagen wir mal, 2 Meter von deinem Fenster entfernt und es hat dich einfach angeschaut. Es ist nicht weggelaufen, es ist...
Weder vom Geräusch noch vom Licht.
Vom Licht oder von deinem Gesicht. Oder von wir haben nett geschaut, also es hätte jetzt keinen Grund gehabt, irgendwie wegzulaufen, aber es stand auch so ein bisschen auf einer Anhöhe, es hat uns einfach eigentlich fast ins Gesicht geschaut und war so, whatever, hi. Und hat sich dann noch gefühlt verbeugt. Also ich bin, das ist ja auch so schön, weil ich hab's gestern ein bisschen angestanden, aber es gibt diese Stadt in der Nähe von Kyoto und Osaka, die heißt Nara. Man kann sich's einfach beim besten Willen nicht vorstellen. Man wartet auf einen Bus an der Bushaltestelle dort. Also ich habe da Leute gesehen, die sitzen da halt an der Bushaltestelle und dann stehen halt neben denen 4 Rehe und
die warten,
auf den bayerischen Bus, ja. Ernsthaft, die stehen da mit denen, als ob das so das Normalste in der Welt ist. Die, ich habe also, und ich habe einen gesehen im Park, der ist gelaufen. Also, da gibt es auch eine Story, das müsst ihr euch mal anschauen. Und ich habe sogar ein Reel damit gemacht, das seht ihr auf dem Insta, wie einer durch den Park läuft und einfach so ein Bambi hinterher, als ob es ein Hund ist. Wirklich so. Dann läuft einer so durch die Straßen und neben ihm auch ein Reh und der tätschelt es so von der Seite. Ich kannte so ein paar Videos von vorher, wo es da hat es geregnet gehabt. Und da ist so ein größeres Museum in der Innenstadt. Und der Typ filmt einfach so auf die Straße. Es regnet und filmt erstmal so Leute neben sich, die da auch stehen. Weil es halt regnet, alle unter Dach. Und dann dreht er die Kamera so ein bisschen und dann stehen da 15 Rehe einfach auch unter Dach und schauen auch einfach in den Regen und chillen so wie Humans. Also, wieso? Ja,
das sind, hast du aber gestern alles nicht erzählt, Simon. Gestern hast ging in eine andere Richtung. Nava-Geschichte.
Wollt ihr vielleicht ein bisschen Angst einjagen? Vor den kleinen Zombie, vor den Zombie-Bambis.
Aber um deine Frage zu beantworten, also ich glaube, an Land nein, kein Schisser, auf dem Meer ja.
Ja, aber verstehe ich auch. Da hatten wir jetzt auch so ein paar Momente, wo wir sind irgendwie ins Wasser und dann ist es eigentlich der perfekte Badestrand und es ist einfach, da sind, vielleicht haben wir da 2-3 Leute irgendwie spazieren gehen sehen.
Aber keiner hat sich ins Wasser getraut und dann plötzlich hat man auch so Second Thoughts und denkt sich, soll ich jetzt hier 50 Meter rausschwimmen?
Ja, genau.
Nö, muss nicht.
An sich perfektes Wasser, irgendwie ist es auch sauber, aber du siehst halt einfach keinen Menschen, der normal schwimmen würde. Es ist so.
Und schon fängst du an, dir Fragen zu stellen.
Und du stellst, und ich bin, und ich bin wirklich auch. Ich bin kein Schisser. Mir ist sowas eigentlich wurscht, aber ich kann es dann auch nicht. Ich weiß nicht. Ich muss sagen, ich habe mich einmal überwunden in Japan. Da war ich alleine an so einem Strand. Und ich habe mir wirklich. Ich habe mir so eine Boje ausgesucht, relativ weit draußen, und habe gesagt, da schwimmst du jetzt rum. Aber es war kein angenehmer Schwimmen. Es war Schwimmen.
Du hast es gemacht.
Ich habe es gemacht. Aber ich muss sagen, das hatte ich dir auch gesagt, auf dem Weg zurück habe ich beim Brustschwimmen habe ich halt so eine Qualle, aber was vorne und hinten ist. Ich weiß nicht, der Vorderteil einer Qualle ist.
Also nicht.
Ich habe ihr einfach ins Gesicht gelangt. Okay, ich habe dieser Qualle einfach das Gesicht getätschelt. Ich hatte jetzt, es war jetzt zum Glück auch irgendwie nichts, was gebrannt hat oder so, aber. Es war hundertprozentig eine Qualle. Man kennt ja auch irgendwie so, denn wenn man mal die Quallen am Strand eingesammelt hat und wieder zurück ins Wasser geworfen hat, weil man denkt, man rettet denen irgendwie das Leben oder so. Genau so hat es sich halt angefühlt.
Aber es war keine, die gebrannt hat.
Es war keine, die gebrannt hat. Aber dann bin ich halt, ja, und dann seitdem war irgendwie auch so meine alleinige Schwimmerfahrung in Japan noch irgendwie rum. Ich hatte eben keinen.
Du hast es dir bewiesen, dass du um die Boje schwimmen kannst.
Ich hab's gemacht.
Und danach war klar,
ja, genau.
Jetzt muss ich nicht mehr.
Ja. Ja, dann war nur, ich weiß noch, an dem Strand, weil ich habe echt, ich hatte da schon irgendwie 2 Wochen keine Dusche mehr gesehen, da waren so kleine, so Strahler, Wasserstrahler, um sich eigentlich den Sand von den Füßen zu waschen. Es war keiner am Strand. Ich hatte.
Und da hast du was gemacht?
Da habe ich mich geduscht unter den Fußdingern.
Hast du am Boden gelegt?
Ja, oder? So. Ich war da schon so gekniet und hatte so, keine Ahnung, halt alle wichtigen Teile, die halt irgendwie, die vielleicht mal anfangen können zu müffeln, habe ich da gewaschen. Seife aus dem Auto geholt und dann habe ich mich da unter dem. Der hat mich einmal gesehen, wirklich, also so nackt kriechend unter so einem Fuß.
Das macht doch dir sowieso nichts.
Mir macht sowas nicht.
Ja, eben.
Gut, ich bin ehrlich.
Du bist doch bei all diesen Situationen tiefenentspannt.
Ja, hast du mich einmal gesehen und nicht entspannt? Jetzt in den letzten 8 Tagen Autofahren? Ah ja, doch, heute.
Ja, heute. Eine Trambahn hatte ich ganz kurz aus dem Konzept gebracht.
Ja, aber du willst auch nicht. Da stand ich nämlich auch illegal auf der Trambahnstation, also auf der Trambahn. Spur, um da irgendwie abzubiegen, ja. Und da wird's einen dann schon. Also,
das einzige Mal.
Du willst auch einfach nicht.
Kannst du mal kurz das Handzeichen geben, dass sie uns reinlassen, weil die Trambahn kommt? Also, was ist denn jetzt los, Simon?
Ja, du willst auch nicht seitlich gerammt werden von so einem. Ja,
die ist doch viel zu höflich, die Trambahn, um dich, als dass sie dich rammen würde.
Du, who knows, ob das irgendwie, ob die automatisch, ob da noch jemand am Steuer sitzt und einfach. Die irgendwie automatisiert irgendwie durch die Gegend fährt in Hiroshima. Halleluja. Ja, apropos Schauer, ich glaube, wo sich Deutschland wirklich, oder ich würde einfach sagen, die ganze Welt, insbesondere Indien, eine Scheibe abschneiden kann, sind die
Toiletten.
Die fucking Toiletten. Hey.
Die haben so ungefähr so viele Knöpfe wie so ein Ghetto-Blaster aus den 80ern.
Original. Und einer ist dafür auch noch, also einer hat Sound. Also die sind ja nicht immer in Englisch, also ich finde den nicht immer, aber man kann Geräusche einblenden. Und man setzt sich erstmal hin und der Sitz ist vorgewärmt. Nicht wegen einem, der da schon saß, sondern.
Gut, dass du es eben.
Sondern einfach elektrisch vorgewärmt und dann sitzt du auf so einem warmen, geilen Sitz, machst deine Geschäfte als Frau, Mann, egal was, und dann kannst du aussuchen, als Frau kannst du wie im BD vorne dich auch waschen lassen. Für Männer ist dann natürlich so, okay, das ist schwierig, da jeweils Anfang und Ende zu finden. Aber ja, sagen wir mal hinten, kannst du auf den Popostrahler und dann wird dir der Arsch gewaschen. Es geht, und das auch noch mit Warmwasser. Es ist einfach.
Und dann kannst du noch sogar den Druck einstellen.
Du kannst den Druck einstellen und dann kannst du, bei manchen gibt es ein Gebläse, dann wird es wieder sauber.
Und dazu noch Musik hören. Also, und das auch und eigentlich so einer normalen Toilette, wie jetzt zum Beispiel im 7-Eleven.
In einem fucking 7-Eleven. 7-Eleven, muss man auch kurz sagen, sind hier so.
Einer von drei Supermarkts, Drugstore-Chains.
Die so am Straßenrand stehen, von denen wir uns ein bisschen ernähren teilweise. Oder halt uns mal irgendwie schnell was holen. 7-Eleven, Lawson und Mini Family Mart.
Family Mart, genau. Die drei findet man eigentlich alle 4,5 Minuten.
Ja, ja. Da kann man sich drauf verlassen, dass die kommen. Da kannst du Geld abheben, da kannst du auf die Toilette gehen. Man kann halt wirklich jede 4,5 Minuten auf eine saubere, perfekte Toilette gehen.
In Japan. In Deutschland kannst du nicht einmal im Supermarkt auf Toilette gehen.
Ja, und hier kannst du einfach immer auf die perfekten Toiletten gehen. Ja,
überall.
Also über Toiletten muss man sich überhaupt null Sorgen machen hier. Und dann hast du noch so einen fucking wunderschönen Arschservice, den du halt nirgendwo auf der Welt bekommst wie hier. Also die können sich. Also davon bräuchte ich wirklich eine. Ja, gut, ich habe in meinem Tiny House keinen Wasseranschluss, kein Abwasser. Also meine Verbrennungstoilette ist. Hat auch schon ein paar Vorzüge, aber egal. Anderes Thema. 7-Eleven, da haben wir uns manchmal eingefunden, um dann irgendwie unseren Morgen Kaffee zu holen. Obwohl wir auch echt fantastische Cafés gefunden haben auf der Strecke.
Immer wieder mal, ja.
Stoffi ist ein richtiger Kaffee.
Nein, nicht übertreiben, bitte.
Aficionado. Aficionado. Also der hat mir was über Siebträgermaschinen und den Mühlgrad und was auch immer
erzählt. Stümperhaftes Halbwissen.
Also wenn man kein Wissen hat, fühlt sich das dann doch irgendwie extrem professionell an, was du da an Infos hast.
Ich gebe nur das weiter, was ich so von zwei guten Freunden über Kaffeekultur gelernt habe.
Ach, du bist süß. So, er ist einfach so zurückhaltend und so süß. Ach ja. Checkt auf jeden Fall mal sein Instagram. Er ist auch noch zu haben und das wirklich, also das ist so frech, gell? Es ist wirklich so ein Mann, den ich ja jeder Frau wünschen würde. Also wer einen gut aussehenden, talentierten, künstlerischen und liebevollen Mann haben möchte, der hat hier einfach seinen Traummann gefunden. Du denkst mir später mal, auf der Hochzeit dann, wenn ihr euch durch diesen Podcast gefunden habt. Checkt auf jeden Fall den Stoffi ab. Stoffi ist 37?
Ja, also auf jeden Fall. Also bist du wahnsinnig. Ich bin viel älter.
Zack.
Ich glaube, das schneiden wir hier, oder?
Das schneiden wir. Nee, das ist auch lustig, weil ich habe nicht eine Frage aus dem Publikum. Ich habe ja irgendwie vor 3 Tagen gefragt, ob es irgendwelche Fragen gibt. Und da hat jemand gefragt, wie alt ich bin. Das ist schnell beantwortet. Ich bin 35. Ich bin Fische. Ich habe am 20. März Geburtstag. Falls ihr dann mal irgendwann mir über PayPal Geschenke schicken wollt. Kein Stress. 20. März ist noch ein bisschen hin, aber gut. Ich habe am Frühlingsanfang Geburtstag. Und du, wie alt bist du?
Ich bin 10 Jahre älter als du.
45. Er schaut aus wie 37, das wollte ich damit eigentlich gesagt
haben. Natürlich, wissen wir doch.
ein fantastischer, fantastischer Mann. Oh mein Gott. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt schon 8 Tage neben ihm geschlafen. Schnarcht nicht, ist nicht auffällig im Schlaf. Man kann wirklich toll neben ihm schlafen. Ist wirklich ein angenehmer Schlafpartner, Aufwachpartner.
Was genau war das Thema von diesem Podcast heute Abend? Wollten wir nicht über Japan sprechen?
Das ist Japan. Das ist, du kannst ja auch Feedback zu mir geben, wie schlafe ich. Ich meine,
ich habe schon gesagt, noch ruhiger als ich. Du gibst überhaupt keinen Laut von dir. Sondern teilweise manchmal das Gefühl hat, du atmest nicht mehr.
Ja, ich bin sehr nachhaltig in meinem Schlaf.
Du bist eigentlich fast unsichtbar.
Ja, wenn, ja.
Also nachts.
So ist es. Ja, vielleicht
kriege ich. Was sind das denn hier noch Fragen, die dir geschickt wurden?
Ja, ich hab eine gekriegt, die habe ich hier nicht reingeschrieben. Die war von einem Mädel, die war so unanständig, die kann ich hier leider nicht. Kann ich leider nicht beantworten. Aber danke. Ich freue mich immer über unanständige Sachen, aber die bleiben dann ja einfach da, wo sie hingehören. Ne? Frag mal hier.
Ja, ich schaue gerade, was hier die.
Hier ab da.
Wann kommst du mal wieder heim? Ja, ich glaube, endlich jetzt. Und es ist noch gar nicht so klar, wann es für dich wieder weitergeht auf die Reise. Jetzt erstmal, glaube ich, kommt eine lange Unterbrechung.
Ja, wann kommst du wieder heim? Es ist, wenn ihr den Podcast hört, sitze ich im Flieger. Also er kommt Freitag raus und am Freitag sitze ich im Flieger und lande am Abend in München und habe dann, ich habe echt eine tolle Reise gehabt, aber ich brauche einfach mal wieder zu Hause.
Und dann beginnt der Ernst des Lebens.
Dann beginnt wieder mein ernstes Leben. Ich bin gerade schon wieder so in im Stress. Ich habe natürlich auch ehrlich gesagt, all mein Geld ausgegeben und muss jetzt mal wieder ein bisschen was tun.
Soll ich kurz mal erklären, wie das eigentlich hier so Tag ein, Tag aus aussieht, wie du dein Leben vorbereitest für den Tag nach dem 21.
Nein. Also, aber was ich da nach außen geben kann, also ich bin, ihr wisst ja, was ich kann oder was ich auch nicht kann, dann werde ich es mir irgendwie beibringen, falls ihr mich für irgendwas einsetzen wollt. Ich bin für alles zu haben. Ich freue mich einfach mal wieder was zu tun. Ich bin jetzt weiß ich nicht, wie viele tausend Kilometer gefahren und ich habe mich inspirieren lassen und ja, hier steht auch noch eine Frage, ist deine Reise mit einem Job verbunden oder nur Freizeit? Also ist es so, ich schreibe jeden Tag mit, es wird auf jeden Fall auch ein zweites Buch geben, ich fotografiere mit, im Oktober gibt es bei Leica eine große Ausstellung in München, auf der ich dann ausstelle für
Hallöchen,
wo viel gezeigt wird von dieser Reise und dieser Podcast ist ja natürlich auch irgendwie ein bisschen mehr als Freizeit. Es passieren auf jeden Fall ein paar Dinge. Und ja, ich bin auf jeden Fall jetzt wieder zu Hause. Aber wenn ihr das hört, bin ich auf dem Weg nach Hause. Ich freue mich, in meinem Tiny House zu sitzen und Sam und Samantha meine Schweine zu füttern und meine Familie zu knutschen. Und ja, auch meine Freundin wird sich wieder mir anschließen. Da ist nämlich auch eine andere Frage. Warum ist deine Freundin abgereist? Wird sie wieder mitreisen? Matassi ist nach Hause wieder, nach Indien und Thailand und Nepal. Hat sie sich entschieden, nochmal ein bisschen Zeit zu Hause zu verbringen, auch ein bisschen Geld zu verdienen. Wir haben natürlich auch, das ist natürlich auch immer mit Kosten verbunden. Und genau, ich habe gesagt, ich mache China, Laos, Korea und Japan wieder by myself. Wir haben aber trotzdem jeden Tag gequatscht und und natürlich unsere Liebe ausgetauscht. Aber und jetzt sehen wir uns wieder und wenn ich dann wieder weiterfahre von Kanada, wird sie natürlich mitkommen und wir düsen dann zusammen runter bis nach Argentinien. Das ist auf jeden Fall der Plan. Genau, und was ist noch eine Frage hier? Beschreibe mir dein Gefühl von dem Sinn des Lebens. Ich glaube, wenn ich das kurz runterbreche, ist es, also die letzten paar Monate habe ich, ich glaube auch wie der Titel meines Buches ist so deine beste Zeit ist jetzt. Ich versuche den Tag zu genießen, das Beste draus zu machen, so viel wie möglich mitzunehmen an Inspiration. Ich habe natürlich auch ich habe natürlich jetzt irgendwie auch nach viele Fragen gehabt an mich selbst nach dieser ganzen kommerziellen Reise, die ich vor meiner Reise hatte, dass ich mich da so im Job verloren habe, was ja auch total schön war und ich habe mich da auch immer wohlgefühlt und ja, jetzt soll da irgendwie vielleicht auch mal was Neues anfangen und ich habe Lust auf große Kunstprojekte, von denen ihr dann auch mitbekommt. Aber ja, der Sinn des Lebens ist gerade, mich ein bisschen inspirieren zu lassen und den Tag so mitzunehmen, wie er kommt. Fehlt dir noch irgendwas?
Und ich würde vielleicht noch hinzufügen, definitiv zu deinem Sinn des Lebens gehört, Liebe zu senden. Das muss man in jedem Fall mal erwähnen, weil wenn man dich hier mal begleitet 8 Tage und sieht, du strahlst jeden Menschen an, egal ob es der Mann ist bei der Mautstelle an der Straße oder jemand an der Supermarktkasse. Du bist wirklich zu allen freundlich. Und das ist mir mal schon vor Jahren bei dir aufgefallen. Du hast wirklich eine sehr, sehr besondere Art und Weise, Liebe zu schenken. Ich glaube, das ist auch etwas, was dir wichtig ist.
Ja, ich weiß, ich liebe es einfach. Ich liebe einfach Menschen. I don't know. Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich habe einfach Freude an Menschen. Und ich glaube auch so. Auf der anderen Seite jetzt auch mit dir und man tauscht sich aus und man hat irgendwie, jeder hat so seine Geschichten zu erzählen und ich meine, wir haben uns jetzt auch so viel besser kennengelernt, weil wir einfach nochmal tiefer in unsere Freundschaft gehen konnten, wo, was ist alles an Tiefen und Höhen und heute haben wir über unsere ersten Lieben und Freuden der Selbstfindung gesprochen und das macht mir einfach so viel Freude, irgendwie da so dich reinzuhören und ja, aber das kann ich aber auch nur zurückgeben. Du hast so ein großes Herz und das merkt man hier, glaube ich, auch in dem Podcast, dass das der Stoff ist einfach ein guter und ja, jetzt muss ich noch alle süßen Single-Damen da draußen, ihr müsst auf jeden Fall mal auf sein Profil.
Gerade mit deinem Sinn des Lebens.
Ja, that. Geil. Nee, wir haben echt, wir haben jetzt eine schöne, wir sind jetzt echt eine gute Runde in Japan rumgekommen, haben echt uns besser kennengelernt. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Japan ein bisschen mitbekommen. Ist dir noch irgendwie, was würdest du sagen? Ach, du hattest einmal was gesagt, das fand ich super interessant, über Japan. Man hat ja wirklich viele positive Attribute im Kopf, was Japan angeht. Du hast gemeint, Essen kann man immer, also so Sushi, Ramen, Kobe Beef. Heute waren wir in der Stadt, die waren bekannt für Austern. Also hier kannst du kannst einfach grandios essen. Alles bisher war immer eigentlich immer sehr lecker.
Die Freundlichkeit noch dazu kommend.
Die Leute sind
zuvor. Die Ästhetik.
Die haben den Drive, die arbeiten gern, keine Ahnung, ist jetzt irgendwie, es ist sauber, das meintest du auch, es ist extrem.
Es ist sicher, es ist sauber, es ist freundlich, also Dinge, die dir sofort auffallen. Aber du meinst, glaube ich, dass die so, Aussage über das Leben hier.
Ja, so, du hast aber dann gesagt, ich würde trotzdem nicht.
Trotzdem fehlt hier etwas, was es für uns als, ja, würden wir uns eigentlich als Münchner bezeichnen. Ein bisschen,
ja.
Was das Leben hier lebenswert macht, weil vor allem ankommt, dass die Menschen hier arbeiten. Und für nebenbei eigentlich nicht mehr viel übrig bleibt. Das kommt bei uns an.
Ja, deswegen meintest du auch so, es wäre jetzt kein Land, in dem ich jetzt alt werde oder in dem ich jetzt irgendwie für ein Jahr oder länger mir meinen Lebensmittelpunkt suchen würde.
Nee, also bei mir kam das Gefühl nicht auf, bei dir glaube ich auch nicht, aber du hast auch gesagt, das ist wie wahrscheinlich in Amerika, wenn du ein paar Monate durchs Landesinnere fährst, wirst du das auch vielleicht nicht entwickeln, dieses Gefühl, aber dann gibt es halt so ein paar Metropolen und ja. Hier ist es ja gleich das gleiche mit Tokio und ja. Von Tokio habe ich noch relativ wenig gesehen. Von daher, frag mich das Gleiche nochmal in ein paar Tagen. Ja, Vielleicht fällt die Antwort anders aus.
Ich glaube, Tokio kann einem schon auf jeden Fall ein bisschen mehr geben, aber ich habe das jetzt auch ein bisschen gemerkt. Also zum Beispiel Osaka ist die zweitgrößte Stadt neben Tokio, nach Tokio. Und die Leute sind da sehr viel entspannter, die sind cute und gehen auch ein bisschen mehr so auch auf, also haben irgendwie so einen anderen Vibe. Tokio ist nochmal ein bisschen strenger, schneller, hat natürlich auch keine Ahnung, coole Clubs, Bars, wie auch immer, aber du kommst als Ausländer nicht unbedingt da an die Leute so sehr ran. Ich hab einen Freund, bei dem wir jetzt dann auch ab morgen pennen, den hast du noch nicht kennengelernt. Und der ist Konsul, der hat jetzt davor seine Zeit in Seoul verbracht und jetzt ist er in Tokio und er meinte, die Koreaner sind nochmal sehr viel offener und auch freundlicher, das kann man, glaube ich, auch nicht genauso runterbrechen, aber es ist, glaube ich, nicht unbedingt einfach für einen Ausländer seine Clique zu finden und dann hier aufgenommen zu werden. Und ich glaube, das wäre was ich nicht unbedingt haben möchte. Ich brauche offene Emotionen. Da tut mir, also sowas wie Südamerika ist für mich halt, da werde ich glücklich, weil ich, keine Ahnung, da sehe ich Leute lachen, tanzen, auf der Straße spielen, dich anquatschen und so. Ich brauche so ein bisschen mehr so diese Ehrlichkeit. Auch wenn mir jemand dumm kommt, das habe ich lieber, als dass ich die ganze Zeit irgendwie so ja, danke und dann kopfnickend und dann, weil hier geht man aus jedem Laden raus und man hat irgendwie 10 Verbeugungen gesehen von Menschen. Gestern sind wir aus diesem Museum raus und haben wirklich Omis, da sind wir nur mit dem Auto vorbeigefahren. Wir fahren ja immer mit offenen Türen, weil man die so auf die Seite schieben kann. Sind wir dann so 3 Omis vorbeigefahren. Die haben sich 3-mal bis zum Bauchnabel verbeugt. Das, also in einem Alter, wo die waren ja mindestens schon 90. Also es ist so eine ganz, das ist mir zu, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich brauche das ein bisschen ehrlicher. Nicht nur, weil es konform ist und nur, weil es höflich ist und weil man es macht. Du meinst, das fand ich auch noch sehr interessant. Zum Beispiel so Leute in einem Museum, die da einfach sitzen und auf die Kunst aufpassen. Wenn man in den Raum kommt, dann stehen die auf, dann verbeugen die sich und sagen Hallo und Danke. Und
zeigen einem, wo es weitergeht, aber es ist meistens selbsterklärend, wo es weitergeht. Aber trotzdem, die stellen das nicht in Frage. Die bekommen das so von ihren Obrigen mitgeteilt und das wird einfach so durchgezogen. Und das ist halt, es hat irgendwas, auch was Berührendes.
Ja, wir haben es auch im Straßenverkehr
sehr oft. Gefolgsamkeit.
Ja, sehr gefolgsam, aber halt auch irgendwie sehr. Ja, ist auch so ein bisschen stupide. Das soll null wertend sein. Das ist nur so eine Beobachtung, wenn in Deutschland, also wenn da jemand im Straßenverkehr wäre, wenn man dem eine Fahne in die Hand geben würde, dass der den Tag, den da irgendwie die Leute in eine Richtung winkt, dann wäre der irgendwann so, dann hätte der irgendwie eine Flaute im Gesicht und würde, keine Ahnung, zwischendrin mal eine rauchen. Und hier haben die ihren Move, die nehmen ihren Job ernst und leben auch so eine sehr bescheidene Einfachheit. Davor habe ich einen großen Respekt.
Ja, verbunden mit einer Wahnsinnsdisziplin.
Du hattest heute auch gemeint, du kamst da mit deiner Kamera, du hattest was geshootet in Hiroshima und du kamst von dieser Fußgänger über von dieser Brücke runtergelaufen. Da war ein Kind, das war gerade, es ging das, du hast gemeint. Das
war kein Meter groß. Also ich hätte gesagt, die war 5. Und in so Schuluniform.
In Schuluniform und hat gewartet, ganz artig, bis du runterkommst und dann noch irgendwie macht seinen Knicks und dann, wenn du vorbei bist, dann wird nochmal kurz so gewunken und nett geschaut und dann, also, das kann man sich einfach beim besten Willen nicht vorstellen in Deutschland. Das ist eine ganz andere Welt hier. Ich weiß nicht. Also, ich find's faszinierend, aber was ich damit sagen möchte, ich glaube, am Ende des Tages ist es nicht mein Land, in dem ich alt werde. Also mit dem Essen könnte ich alt werden. Man könnte mich auf eine Insel einsperren, draufsetzen und ich könnte den ganzen Tag Sushi.
Nur Sashimi.
Sashimi, genau. Und den Krimskrams essen, aber that would be mine.
Aber eben, wir müssen das noch vertagen, bis wir Tokio gesehen haben und ein bisschen in Tokio eingetaucht sind, weil sonst kann man sich da kein abschließendes Urteil erlauben.
Absolut, da bin ich bei dir. Ich habe noch so eine Kategorie, ich weiß nicht, die musst du mir jetzt beantworten, das heißt 7 Van Haves. Was sind die 7 Dinge, die nicht fehlen dürfen beim Stoffi auf einer Reise wie dieser?
Wie dieser hier.
Ja.
Ich packe meine 7 Sachen. Ich packe meine 7 Sachen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ich packe meine 7 Sachen und nehme mit.
Wie wir gemerkt haben, eine Großformatkamera mit Film.
Number one and, ja, okay, das.
In dem Fall wurde es eine Linhof, ein Münchner Hersteller im 4x5-Inch-Format.
Eine riesen geile Kamera, wirklich. Und die Filme sind hier im Kühlschrank, weil die müssen natürlich kühl gelagert werden. Die werden hier gerade kühl gehalten.
Durch die Batterie, die vom Solar gespeist wurde.
Ja. Ich muss auch sagen, dieser Podcast, das muss man auch mal sagen, der ist solarbetrieben. Dieser Podcast ist von Anfang an solarbetrieben.
Also muss ich auch sagen, wenn das Wetter heute schlecht gewesen wäre, hätte dieser Podcast nicht stattfinden können, absolut, weil die letzten zwei Tage hat es eigentlich zu viel Bewölkung gegeben und dadurch war eigentlich die Batterie leer.
Genau, wir wollten schon früh aufnehmen, aber da es bewölkt war und unsere Solarbatterie leer war, konnten wir nicht aufnehmen. Und heute hat die Sonne geschienen. Deswegen hört ihr uns heute. Und deswegen wird auch dein Film kalt gehalten. Okay, Kamera also, und Film. Ich weiß nicht, kann man als eins zählen. Ich glaube, das ist so Camera Equipment, the professional camera equipment.
Ja, dann das Stativ gehört auch dazu. Also im Endeffekt ist es das Kamera-Equipment ist eins, oder was?
Kamera-Equipment ist ein wichtiger.
Boah, aber sieben Gegenstände ist ganz schön viel, weil ich habe nicht einmal so viele an so viele gedacht, als ich hergekommen bin. Ich habe ein extra Duffelbag eingepackt, damit du Dinge mit zurücknehmen kannst. Ja, das war eine Sache, an die ich denken musste.
Das, liebe Damen, da hört ihr es erst einfach so liebevoll. Ja, er hat mir den ganzen Duffelbag
alles kalkuliert. ich glaube ansonsten nichts. Ich habe noch eine Cap, falls zu viel Sonne auf uns einbrutzelt.
Kamera-Equipment, Cap,
Duffelbag, Sonnenbrille.
Sonnenbrille, Sonnencreme.
Sonnencreme.
Habe ich bei dir gemerkt, du sprühst dich. Er kümmert sich auch sehr um sich selbst.
Naja, hör mal, wir fahren hier immer mit offener Türe. Ich habe mich eigentlich immer nur auf einer Seite meines Körpers eingecremt, nämlich die Sonnenseite. Die Sonnenseite, wo man hier an der Türöffnung in der Sonne brutzelte.
Ja, ja.
Aber sonst fällt mir eigentlich nicht wirklich was ein, was hier essentiell
wäre. Hat dir noch was gefehlt?
Ich habe ein paar Socken gekauft, aber die haben mir nicht gefehlt. Die sahen einfach nur so nett aus.
Beim Muji gibt es hier einfach für 2 Euro Socken beim 7-Eleven.
Genau, jeder 7-Eleven hat eine ganz kleine Muji-Abteilung. Das ist schon mal deutlich angenehmer macht, da einzutreten. Nee, ich glaube, mir hat gar nichts gefehlt. Ich habe auch sonst nichts gekauft.
Ja, aber...
Ich habe ein Kissen mitgenommen. Das war, glaube ich, eine der, der essentiellsten...
Oh. Und wichtig, wirklich wichtig. Ein gutes Kissen ist wirklich...
Ja, ich glaube, da bist du ein bisschen neidisch, gell?
Sehr neidisch, weil sowas hatte ich normalerweise mit dabei, aber das ist leider auch mit auf dem Weg nach Kanada. Das habe ich,
Und das war insofern mein Glück, weil ich habe so wenig Gepäck eigentlich eingeplant, dass du gesagt, ich sollte noch diesen Duffelbag mitnehmen. Mhm. Also ich meine kleine Tasche in den großen und da war da noch viel Platz und da habe ich mir überlegt, wie kann ich den ausstopfen?
Okay.
Und dann kam ich auf das Kissen.
Wie kann ich den ausstoffeln?
Aber wenn ich das nicht dabei gehabt hätte, ich glaube, dann wäre hier die Nachtruhe, wäre die anders verlaufen.
Ja. Ja. True. Okay. Das waren auf jeden Fall ein paar wichtige Dinge. Ich muss auch sagen, da hast du auch recht, man braucht auch tatsächlich einfach nicht so viel. Man hat ja dann, doch irgendwie alles.
Also für alle, die jetzt zuhören und vorhaben, dich auf den nächsten, wahrscheinlich bist du noch 2 Jahre unterwegs, kann ich mir vorstellen, dich begleiten wollen. Wir können eigentlich mal ganz kurz so eine kleine Merkliste zusammenstellen. Man braucht nur ein paar Schuhe, man braucht eine Sonnencreme, ein Kissen, eine Cap, Kleidung eigentlich auch nicht viel, weil es gibt hier überall Waschsalons, haben wir gesehen.
Ja.
Wir haben die angehalten, aber gäbe sie.
Damit hatte ich auch nie Probleme. Man kann immer irgendwo waschen, auch wenn es mal in einem Waschbecken ist.
Also man braucht eigentlich relativ ganz wenig.
Man braucht ganz wenig. Und die Sache ist, in meinem Bus tatsächlich hatte ich alles dabei. Da wäre dann irgendwie auch noch für alles gesorgt.
Ibuprofen.
Da ist genug Ibuprofen dabei, auf jeden Fall.
Aber selbst in diesem Bus hier, dieser Kofferfischbus, man glaubt es nicht, aber im Endeffekt hat er alles, was man braucht.
Jetzt klappen wir hier gleich den Laptop zu, schalten den Tisch hoch. Und dann gibt es, glaube ich, noch eine kleine Workout-Session, wenn wir das schaffen. I don't know. Und
Muss eigentlich sein, letzter Abend.
Letzter Abend noch mal kurz reinhauen. Doch, das hat sich gut angefühlt, die Tage mit dir. Ah ja, letztens, wir haben uns eingebuddelt, das muss man noch kurz sagen, da sind wir an so einem Strand gefahren, da konnte man mit dem Auto an den Strand fahren und wir haben ja so ein wirklich unförmiges Auto mit so kleinen Hinterreifen und dann noch Hinterantrieb und dann haben wir uns, dann bin ich innerhalb von, weiß ich nicht, du hast noch gesagt.
Simon, also gleich mal schnell und dann so, Simon.
Und dann hatte ich mich schon festgefahren im Sand. Aber
auch spannend, keiner von uns beiden ist in Panik verfallen.
Ja.
Sondern einfach nur so, ja, dann gehen wir jetzt mal schwimmen, oder?
erstmal Auto stehen lassen, wir sind weggewatschelt, oder? Haben wir erstmal unser Ding gemacht. Wir haben uns auch echt schnell, wir haben uns dann innerhalb von 2 Minuten wieder ausgegraben und waren sofort aus der Situation draußen. Also wir haben uns da echt...
Im Endeffekt bin ich hoch auf eine Düne, hab mir angeschaut, wie das Auto steht, dachte mir so, könnte man von hier oben ein Bild machen, bin ein bisschen abgelaufen in der Zwischenzeit. Hast du dich von unten hingekniet, hast alles mit deinem Arm, diesen leichten Sand von oben, hast du schon entfernt und hast geschrien, ich habe eine Lösung, man muss nur die obere Schicht wegnehmen. Und dann schon war der Wagen weg. Ich so, Simon, jetzt ist der Wagen da weg, ich habe mir doch gerade was ausgedacht. Oh.
Ja, und dann war ich schon draußen aus dem Schlamassel. Tut mir leid, ja, da habe ich dir deine Kreativität...
Du Hyperaktiver.
Normalerweise passiert das nur bei mir, aber lustig, dass ich das auch bei anderen Menschen... schaffe, ihr Bild zu nehmen. Ja. Ich hab auch Stoffi auch einmal genötigt, es war nur ein Halbnut, zu shooten mit dem Finger im Po Mexiko, du arme Socke. Gell?
Ich habe versucht, sie auszureden, mehrmals.
Ja, aber da denke ich mir, da habe ich ihm auch gesagt, so, du, irgendwo muss ich mein Geld verdienen, das hat er auch verstanden.
Spätestens hat er das verstanden.
Ah ja, Kinder, das war's. Mensch, das war so schön. Stoffi, danke für dieses unfassbar schöne und sehr ehrliche Gespräch. Ich schreibe dann nochmal in die Shownotes sein Instagram. Mädels, könnt ihr nochmal nachschauen. Und ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hab echt...
Du mir auch, auf jeden Fall.
Bussi, Bussi. Bis ganz bald. Wir hören uns wieder.
Vielen Dank.
Das war einfach nur grandios, oder? Das war wirklich wieder so ein wirklich schönes Gespräch. Ich glaube, mit einem guten Freund wie mit Stoffi fällt es einem einfach auch leicht und ihr habt es, glaube ich, auch gespürt. Ich freue mich auf viele neue Geschichten, die jetzt dann wieder kommen. Danke, dass ihr dabei wart und vergisst nicht, eine kleine Bewertung zu hinterlassen. Das dauert keine 10 Sekunden und wir hören uns ganz bald wieder. Bussi, Bussi, euer Simon.
Bussi ist eine Produktion der We Make Them Wonder GmbH in Zusammenarbeit mit den Podstars bei OMR.